Es gibt Leute, die gehen mit dem Gedanken an die Offenbarung an, dass dort drin der Gott für den Zeitplan dieser Welt enthalten ist. Und wenn man alle Indizien richtig zusammensetzt, dann gibt es ein Gesamtbild und man hat die Lösung. Davon gehe ich nicht aus. Denn wenn nicht einmal Jesus weiß, wenn das alles passieren wird, wie sollen jetzt wir Rätsellöser denn herausfinden? Letztes Mal haben wir den grossen roten Drachen kennengelernt. Mit Namen. Ein bisschen genauer. Dort ist gestanden in Offenbarung 12, Vers 9. Dieser große Drache, die alte Schlange, die Teufel genannt wird, oder Satan, oder der die ganze Welt verführt, wurde mit all seinen Engeln auf die Erde geworfen. Und dort wütet er jetzt. Das ist das, was wir sehen. Jetzt geht es weiter. Der letzte Vers vom Kapitel 12 heißt: Und er, also das ist der Drache gemeint, stellte sich an das Ufer des Meeres. Und dann sah ich ein Tier aus dem Meer heraufsteigen, das 7 Köpfe und 10 Hörner hatte. Und der Drache gab ihm seine Kraft und seinen Thron und große Macht. Das ist das erste Tier, das vorkommt in der Offenbarung 13. Es geht aber noch weiter, denn im Vers 11 bis 14 kommt noch ein zweites Tier. Dann sah ich ein anderes Tier aus der Erde aufsteigen. Es hatte 2 Hörner wie ein Lamm und sprach mit der Stimme eines Drachen. Es hatte alle Macht des ersten Tieres und brachte alle, die dieser Welt angehören, dazu, das erste Tier anzubeten, dessen tödliche Wunde geheilt worden war. Es wirkte erstaunliche Wunder. Wichtiger Hinweis. Wunder sind nicht ein Zeichen, dass Gott dahinter steckt. Und ließ vor den Augen der Menschen Feuer vom Himmel auf die Erde regnen. Und mit den Wundern, die es mit der Erlaubnis des ersten Tieres tat, verführte es die Menschen, die auf der Erde wohnen. Es forderte sie auf, ein großes Standbild des ersten Tieres anzufertigen, das tödlich verwundet war und wieder ins Leben zurückgekehrt war. Der Teufel wirkt nicht nur durch ein Tier, sondern durch ein zweites Tier. Er imitiert Gott. Gott existiert in der Trinität, so sagen wir, oder? In den drei Personen, Vater, Sohn und Heiliger Geist. In seiner Nachahmung stellt der Satan sein teuflisches Pendant von der Dreieinigkeit zusammen. Er selber und seine beiden Haustiere, die in dem Kapitel 13 vorkommen. Nicht vergeblich wird der Satan auch Affe Gottes genannt. Und im 2. Korinther 11, Vers 14 steht, selbst der Satan gibt sich als Engel des Lichts aus. Sein Bemühen, Gott nachzuäffen, sehen wir schon beim ersten Tier. Es hat Krone gehabt und hat einen Thron und imitiert Gott, der wahre König ist. Außerdem ist er von einer tödlichen Wunde heil worden und imitiert somit die Verstehung von Christus. Das zweite Tier äfft sogar Christus als Lamm nach. Das erste Tier wirkt mehr dominant und das zweite eher hinterhältig. Es kommt harmlos über. Es ist wie ein Wolf im Schafspelz. Es tut zwar wie ein Lamm, redet aber wie ein Drache und übt alle Macht vom ersten Tier aus. Wir sehen, welche fundamentale Funktion das zweite Tier im Plan vom Teufel spielt. Es bewirkt, dass das erste Tier angebetet wird. Und das erste Tier wird der Drachen angebetet. Die Ausleger gehen hier davon aus, ich schließe mich dem an, dass das erste Tier tendenziell eher ein politisches System darstellt. So eine Weltdiktatur, die gegen Gott schafft. Und beim zweiten Tier scheint es um einen falschen Prophet zu gehen. Er wird auch so genannt in der Bibel. Der falsche Prophet verführt Menschen dazu, das erste Tier anzubeten, indem sie Teil von dem politischen System werden. Johannes hat in seiner Offenbarung dir deutlich gesehen und als Feind Gottes gestempelt. Im realen Leben ist die Unterscheidung sehr schwierig und viele, es gibt Menschen, die sagen, die meisten Christen werden getäuscht werden. Das ist einfach da, wo ich so eine Überzeugung habe, dass es wichtig ist, dass man über solche Themen redet. Dass man nicht einfach so enttäuscht werden kann. Ich komme noch darauf zurück, in dem heutigen Morgen. In den Johannesbriefen, die ja vom gleichen Autor sind wie die Offenbarung, wird der Begriff Antichrist eingeführt. Er wird benutzt, zuallererst wahrscheinlich für den falschen Prophet, aber wenn man so immer wieder die verschiedenen Stellen anschaut, merkt man, es geht um das ganze tierische System. Also Antichrist meint nicht nur den falschen Prophet, sondern das ganze antichristliche System. Wörtlich übersetzt heisst der Antichrist anstelle von Christus oder gegen Christus. Aber Anti heisst auch anstelle, nicht nur gegen. Der Johannes wendet den Begriff auf ein oder mehrere Gegner an, die aus der Gemeinde selber hervorgegangen sind. Das war jetzt eine sehr theoretische Einführung. Ich höre das so jetzt in Kürze sehr praktisch. Will die drei Tiere verführen und täuschen, brauchen wir Kriterien für die Entlarvung. Das ist nicht so einfach. Der Antichrist tritt nicht mit Hörnli auf und mit einer Gabel, mit einem Dreizack und so weiter. Das jeder gerade merkt. Es wird sehr schwierig sein, zu entlarven. Darum steht im Vers 18, man benötigt Weisheit, um das zu verstehen. Wer Verstand hat, der errechnet die Zahl des Tieres, denn es ist die Zahl eines Menschen. Sie lautet 666. 666. Viele Ausleger glauben, dass 666 die Zahl von dem zweiten Tier allgemein und nicht nur für das dritte Tier verwendet wird. Wie der Antichrist auch, so ein bisschen Parallele zum Antichrist. Das hebräische Alphabet hat keine Buchstaben, hat nur Buchstaben und keine Zahlen. Und verwendet darum Buchstabenkombinationen, um Zahlen darzustellen. 666 steht also für einen Namen. Nun kann diese Zahl für sehr viele verschiedene Namen stehen. Ich kann euch mal ein bisschen zeigen. Ganz früh natürlich bei der ersten Christenheit, im ersten Jahrhundert, die sind davon ausgegangen, dass das der Nero ist. Und wenn man Zahlen von den Buchstaben, von den hebräischen Buchstaben von Nero und Kaiser, also der Kaiser Nero, zusammenzählt, kommt man auf 666. Und ich zweifle keinen Moment daran, dass der Nero nicht einer von den Antichristen war. Es werden viele auftreten, es ist nicht nur einer. Es werden viele auftreten. Ein zweites Beispiel. Vicarius Filii, Stellvertreter Gottes, der Papst. Wenn man das mit den römischen Buchstaben zusammenzählt, ist das natürlich auch gemacht worden. Und über Jahrhunderte hinweg, auch bis zum heutigen Tag, ist man immer davon ausgegangen, dass 666, dass das der Papst ist. Wenn man die Zahlen Vicarius Filii, das steht auf der Mitra vom Papst, Zahlenwerte zusammenzählt, von den römischen Zahlen damals, nicht von den hebräischen, man beachte, dann kommt man auf die Summe 666. Dann kommt das in unserem Alltag, kommt der 666 ganz oft vor, zum Beispiel bei dem Monstergetränk, bei dem Energy Drink Monster. Die Waff, das sind so hebräische Buchstaben, Waff, das ist wie von W, oder? Der hat den Zahlenwert 6, 6, 6, 6. Oder sogar bei Walt Disney Pictures, eben, wir hätten eigentlich angefangen, überall das 6, 6, 6 zu suchen. So in dem Wahn rein müssen den Antichrist enthüllen. Hat man es auch im Walt Disney gesehen, natürlich. Und noch andere habe ich da als Beispiel mitgenommen. Der Google Chrome, da sind 3, 6 ineinander drin. Und ich mache mich da einfach nicht lustig über das. Also ich glaube, dass die Werkzeuge Google und so weiter die extrem helfen, dass das Antichristliche kann, im Feldzug gehen. Oder das Adobe, auch 6, 6, 6. Viel aus der Computerwelt natürlich, weil wir ja auch mehr Christen natürlich schnell den Eindruck haben, jetzt mit dem Computer, das ist es jetzt. Dann aber auch der Strichcode. Unsere Strichgurte von den Waren, die wir haben, oder? Die haben immer so, die haben 3x2 längere Striche und dann die haben die Zahlenwert 6. Also eigentlich in jedem Strichgurt ist eigentlich das 666 versteckt oder in den meisten Strichgurten. Und es ist tatsächlich so, dass natürlich auch im ganzen System, was ich will sagen, Zahl ist allgegenwärtig, gerade im Zahlungsverkehr, kommt dieser Zahl 666 eine zentrale Bedeutung zu. WWW, World Wide Web. Es gibt viele Leute, die sagen, eigentlich hätte man nicht dürfen World Wide Web heißen, sondern World Wide Net. Aber dass das extra gemacht worden ist, dass wieder 3x die WAF vorkommt, oder das WAF, das Hebräische, damit eben zum das irgendwo auch wieder da versteckt, der Antichrist. Genau. Das ist ein Geburtsdatum von mir. Ich weiß nicht, ob da ihr auch schon drauf gekommen sind, dass ich vielleicht der Antichrist könnte sein oder einer von den Antichristen. Dann also 3-6 in meinem Geburtsdatum. Und ich finde das gar nicht so schlecht, ich gefunden, das ist eigentlich noch gut, weil ich glaube, wir denken jetzt ja sicher nicht und so, aber es gibt viele Antichristen und sie werden aus unserer Mitte sein. Und darum ist es auch wichtig, dass man Sachen auch prüfen. Ich komme auf das zurück, auf mein Geburtsdatum, und das ein bisschen entschärfen im Laufe der Predigt. Ich habe natürlich auch viel, viel zu wenig Einfluss auf dieser Welt, dass ich da eine größere Rolle spielen könnte, natürlich, das ist schon klar. Und doch, ich finde es noch spannend. Weil der Text uns zur Weisheit auffordert, sollten wir nicht einfach nur spekulieren, sondern das Symbol der Offenbarung verstehen. Der Name 666 steht wohl für die charakteristischen Merkmale des Tieres. Zahl 6, Symbolik von der Zahl 6, steht für Unvollkommenheit. Die göttliche Zahl 7 steht in Regel für etwas, das vollständig und perfekt ist. 6 ist eins weniger und als 7 bezeichnet man daher eins weniger als 7 und bezeichnet daher meist etwas, wo in Gottes Augen unvollständig oder fehlerhaft ist. Die Zahl 6 wird oft in Verbindung mit Finden von Gott gebracht. Es gibt Bibelstellen aus dem Alten Testament dazu. Das Dreifache, 666, steht für Nachdruck. In der Bibel wird manchmal 3x gesagt, um es nachdrücklicher zu betonen. Mit der Zahl 666 will Gott also ausdrücklich klar machen, dass er die politische System auf dieser Welt als völligen Fehlschlag anschaut. Sie sind nicht in der Lage, dauerhaften Frieden und eine sichere Welt zu schaffen. Das, was nur Gott durch sein Reich zustande bringen kann. Die Zahl 666 ist die Zahl von dem Menschen, wo Gott nicht erreichen kann, sondern sich an dessen Stelle setzt. Die Zahl vom Antichrist. Was hat der Antichrist für Erkennungszeichen? Ich möchte vielleicht nochmal sagen zu dem 666, die Beispiel, die ich gebracht habe. Ich möchte einfach damit sagen, ich glaube, dass der Antichrist allgegenwärtig ist. Ich darf das überhaupt nicht ideologisieren und sagen, das Internet ist es. Oder so. Aber ich glaube, mindestens können wir sehen, es ist allgegenwärtig. Und ich glaube, das ist wahr. Das ist Wahrheit. Nicht vergeblich warnt uns Jesus in Markus 13, Vers 22, ist der Vers, den ihr auf dem Flyer habt. Es wird mancher falsche Messias und mancher falsche Prophet auftreten und sie werden Zeichen und Wunder tun, da kommt es wieder. Um, wenn möglich, die Außerwählten irre zu führen. Ihr aber seht euch vor, ich habe euch alles vorausgesagt. Warum hat Jesus das immer wieder vorausgesagt? Und wir sollen prüfen und so weiter. Weil es nicht so einfach ist, um es zu erkennen. Antichristen sind keine Atheisten. Im Antichrist ist das Wort Christ beinhaltet. Im Namen. Die Bibel sagt im 1. Johannes 2, Vers 19, sie, die Antichristen, sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Der finale Antichrist, es wird irgendjemand kommen, irgendwann einmal nach vielen Antichristen, der Antichrist, der wird sich sogar in den Tempel setzen, steht im 2. Thessalonicher 2, 4 und vorgehen, er sagt Gott. Also so nah ist er in der religiösen Szene, dass er sich sogar in den Tempel setzen wird. Nach seiner Schauseite her ist er nicht die Verkörperung vom Bösen. Woran erkennt man sie? Ein erster wichtiger Punkt, vor allem aus dem Johannesbrief herauskommt, dass sie lügen, dass Jesus Gottes Sohn ist, dass er der verheißene Messias ist. Sie sind zwar Jesulogen, dass Jesus einmal gelebt hat, oder? Als moralisch hochstehender Prophet oder so, aber nicht Christologen. Sie glauben nicht, dass Jesus gestorben und auferstanden ist und dass er Gottes Sohn ist. Das ist ein erstes Erkennzeichen. Das zweite ist schon viel schwieriger zu erkennen. Sie verkündigen die Liebe und kein Leid. Ich finde, das ist wirklich sehr allgegenwärtig, auch in der christlichen Szene. Der Manfred Zeitz hat vor vielen Jahren hat er folgenden Satz gesagt oder folgende Sätze: Der Antichrist verkündigt die Liebe, das Leid vermeidende, das den Lebenskampf lindernde und das, was die Sexualität endlich von allem Einengenden befreit. Er beseitigt ungeborenes Leben. Er nimmt unheilbar kranken und nicht mehr zurechnungsfähigen alten Menschen das Leben. Er problematisiert die 10 Gebote, die christlichen Moralvorstellungen gelten als überholt, moralisch veraltet, nicht mehr vermittelbar und hinderlich bei der Selbstbestimmung. Man redet zwar von einer bedingungslosen Zuwendung von Gott, aber nicht mehr von seiner Heiligkeit und davon, dass es ein zukünftiges Gericht gibt. Sie verkündigen die Liebe und kein Leid. Und da rennen jetzt natürlich offene Türen ein. Wir sind eine extrem leidenscheue Gesellschaft geworden. Und wenn dann natürlich noch von der ganzen Oberhaube verkündigt wird, du musst auch nicht leiden, weil Jesus das alles treitet am Kreuz, dann sind wir sehr empfänglich für solche Botschaften. Falsche Propheten sind schon im Alten Testament auftreten und ich komme damit zum dritten Punkt, zum dritten Erkennungszeichen. In Jeremia 6, Vers 13 werden sie charakterisiert. Dort heißt es: Propheten und Priester gehen alle mit Lüge um und heilen den Schaden meines Volks nur obenhin, indem sie sagen, Friede, Friede, und ist doch nicht Friede. Die Bemühung, die Friedensbemühung, die sehen wir auch in der ökumenischen Friedensbewegung. Unter dem Stichwort Toleranz werden alle Unterschiede von den Religionen einnivelliert. Es spielt doch keine Rolle, was für ein Gott das du hast. Ob der Allah heisst oder wie der auch immer heisst, das spielt doch keine Rolle. Wehe, jemand sagt, dass Allah nicht der Gott ist, wo sich Jesus Christus offenbart hat. Ist sehr schwierig, um so etwas zu sagen. Dabei meint ja Toleranz im wörtlichen Sinn gar nicht, dass man alles gleich machen muss und das Profil verlieren muss. Sondern Toleranz im wörtlichen Sinn, ganz wörtlich, heisst eigentlich erträgen. Die Unterschiedlichkeit erträgen und den anderen dem in höher achten. Und das wäre das Modell, und wir müssten leben auf dieser Welt. Toleranz, indem wir den anderen achten und höher achten als uns selber, aber nicht unser eigenes Fundament verlieren. Oder man stelle sich vor, man sei heute öffentlich in den Medien gegen Ehe für alle. Was dann passiert? Wie man dann diffamiert wird. Das sind die antichristlichen Tendenzen. Im vierten Punkt, den ich aufgeschrieben habe, sie widersprechen dem, was Jesus über die Vorgehensweise von Gottes Reich sagt. Manche Theologen behaupten, Jesus würde sein Ziel mit Hilfe von den heutigen Regierungen verwirklichen. Aber Jesus sagt ganz klar, mein Königreich ist nicht von dieser Welt. Nicht umsonst liest man in einer Enzyklopädie von der Religion, der Nationalismus ist in unserer modernen Welt zu einer tonangebenden Religion geworden. Christen haben oft eine erstaunliche Neigung zu solchen Tendenzen. Gerade so zum Nationalismus. Wenn der christliche Glaube mit einem politischen System einhergeht, gilt es, wachsam zu sein. Nachfolger von Jesus, die nicht mitmachen, so steht es, Offenbarung 13, Vers 15, werden verfolgt und getötet werden. Der Nationalsozialismus zur Zeit von Hitler ist so ein erschreckendes Bild von einer gottfindlichen Weltmacht, in der sich Religion und Politik aufs Gefährlichste verbunden haben. Der Josef Goebbels hat sogar in seinem Tagebuch geschrieben, der Jude ist wohl der Antichrist der Weltgeschichte. Hey, man muss sich das mal vorstellen. Aus der heutigen Zeit würde man sagen, ja, der Hitler, das war ein Antichrist gewesen, ganz klar. Aber sie sind von ihrer Gedankenvoraussetzung gegangen, dass die Juden die Antichristen der Weltgeschichte sind. Und viele Kirchenführer haben sich verführen lassen und haben die antichristlichen Tendenzen vom Dritten Reich nicht erkannt. Auch Jonah hat diesbezüglich eine traurige Geschichte. Der Antichrist verführt und täuscht und macht sich nicht augenfällig bemerkbar. Wie können sie denn noch entlarvt werden? Das ist doch die spannende Frage. Wie können wir sie denn entlarven? Und jetzt will ich mich wieder ein bisschen entlasten. Die Bibel warnt oft vor falschen Lehrern in der Gemeinde. Und wie können wir sie entlarven? Was heißt dort immer wieder in der Bibel? Schau ihren Lebenswandel an. Werden gute Taten sichtbar? Oder mehr selbstsüchtigen Ehrgeiz oder bitteren Neid? An den Früchten werdet ihr sie erkennen. Und darum ist es wichtig, dass man in einer Gemeinde ist, wo man die Leute kennt. Wo man die Familien kennt. Wo man nahe ist. Und darum sollte man sich vor berühmten Verkündigern, die nur über die Medien bekannt sind, sehr vorsichtig sein. Gerade auch im Internet. Da sind so viele Leute auftreten und Botschaften bringen und die letzte Revolution und so weiter. Reformation. Aber ich habe keine Ahnung, wie viele Leute da dahinter stecken. Und eine andere Frage beinhaltet die Verkündigung nur Liebe und Frieden oder wird da darüber gesprochen, dass es Wüstenzeiten im Leben dazugehören? Der Bea hat letzten Sonntag gesagt, von den Wüstenzeiten im Leben. Da haben wir so viel darüber geredet, auch in unseren Pausen. Ein Evangelium, wir brauchen ein Evangelium, das man auch in der dritten Welt und an Orten verkündigen kann, die auch dort verheben, wo nicht westliche Verhältnisse sind, wo nicht einfach nur Reichtum und Wohlfahrt ist. Und eine Frage, die ich mich ganz stark entlaste, wird beispielsweise überhaupt nicht über die Offenbarung predigt? Es ist nicht einfach über die Offenbarung predigt, ich sage es euch. Ich habe noch nie so viel Zeit investiert in Predigten wie dieses Jahr. Es ist auch nicht einfach, von den Reaktionen der Leute her damit umzugehen. Man möchte doch das gar nicht hören. Und wenn man sich mit der Offenbarung befasst, dann merkt man, kommt man auf Themen zu reden, wo man lieber nicht darüber zu reden kommen. Und trotzdem steht es in der Bibel. Es ist doch viel schöner, etwas auf ein Bauen weiterzugeben. Wie du deinen Lebensalltag besser gestalten kannst. Wie du in der Arbeit kannst erfolgreich sein. Wie du dein viele Geld gut kannst verwalten. Ich möchte euch einfach auch einladen, ich habe auch Rückmeldungen bekommen, dass auch für junge Leute sehr schwierig ist, die Offenbarungspredigten, gerade wenn der neue Jahrgang kommt, so die 13, 14-Jährigen. Ich möchte euch einladen, dass ihr am Tisch zu Hause über solche Themen anfangen zu reden, weil die sind wichtig. Wenn wir das alles von uns wegstoßen, werden wir nicht bereit sein, wenn es mal so weit ist, um die Sachen, dann werden wir enttäuscht werden. Wir müssen uns mit diesen Themen befassen. Wird davon ausgegangen, dass Gott jeden heilen will? Das ist auch so eine schräge Theologie. Du musst nur richtig glauben, Gott will heilen. Spielt Gottes Heiligkeit und Gut Gottes Furcht eine Rolle? Oder geht es mehr um ein Wohlfahrtsevangelium? Gott möchte, dass du reich bist, dass du gesund bist und dass du erfolgreich bist. Oder was auch nicht wahr? Das sind so antichristliche Züge. Und darum kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt, um die Antichristen zu entlarven, wenn wir Gottes Wort gut kennen. Auch diese Tendenz in der Gesellschaft spielt dem Antichrist brutale Karten. Nicht nur das Internet und die weltweite Verbindung, sondern gerade auch das, dass die Gemeinde von Jesus die Bibel nicht mehr liest oder nur noch wenig liest. Und sich mit Videoclips aus dem YouTube ernährt. Es führt keinen Weg daran vorbei, dass man die Bibel lesen. Die Aufgabe der Kirche ist es, sich am Wort Gottes zu orientieren und nicht an den wechselnden Moden der Zeit. Es braucht eine Liebe zur Wahrheit, steht im 2. Thessalonicher 2,10. Dort steht, dass der Antichrist alle verführen wird, weil sie keine Liebe zur Wahrheit haben. Und ich kann auch etwas sagen, wenn wir eine Liebe zur Wahrheit haben wollen, dann müssen wir die Bibel lesen, weil durch das Essen kommt der Appetit. Und die Liebe und die Faszination für Gottes Wort. Der Antichrist ist im 1. Jahrhundert in Erscheinung getreten und ist seitdem durchwegs aktiv. Er rieft aus in mehreren Gestalten bis zu einer letzten Gestalt, im finalen Antichrist. Das ist der, der sich dann im Tempel setzen wird, so wie es im 2. Thessalonicher heisst. Jetzt möchte ich noch auf das Zeichen an Hand und Stirn zu reden kommen. Das ist im Vers 16 und 17 heisst es. Und das zweite Tier verlangte, dass jeder, ob groß oder klein, reich oder arm, Freier oder Sklave, sich ein Zeichen auf die rechte Hand oder auf die Stirn prägen ließ. Ohne dieses Zeichen, das entweder der Name des Tieres oder das Zahlensymbol seines Namens war, konnte niemand irgendetwas kaufen oder verkaufen. Das ist auch etwas sehr Bekanntes, das kennen Christen, gell? Seit Jahren. Vor dem hat man schon lange Angst. Und ich habe gelesen in Idea, einem von den Neueren, den ich gestern bekommen habe, ich bin immer Zweitleser, also ist nicht ganz aktuell, dort steht, US-Firma pflanzt ihren Mitarbeitern Mikrochips ein. Noch nach der Bibel ein Zeichen der Endzeit. Da wissen wir, es ist alles bereit, man kann das machen. Wir sind vernetzt miteinander, sowieso. Egal ob Kreditkarte, über Handy, über Google, wir sind gläserne Personen. Und es wird einmal einer Person sehr einfach gemacht werden, um die Weltregierung zu übernehmen. Genauso wie die Zugehörigen von Gott mit dem Namen Gottes an ihrer Stirn versiegelt sind, sind auch die Zugehörigen vom Tier an ihrer Hand oder ihrer Stirn gekennzeichnet. Die Offenbarung möchte damit ausdrücken, entweder du gehörst zum Lamm oder zum Drachen. Entweder du gehörst zu Gott oder nicht. Das ist die Sprache von der Offenbarung, mit der sie sagt, es gibt keine neutrale Position. Entweder du drehst das Zeichen von Gott und gehörst zu Gott, oder du drehst das Zeichen vom Tier und du gehörst zum Drachen. Es gibt keine Grauzone in der Offenbarung. Und da kommt der springende Punkt. Ja, du wirst als Angehöriger von Gott diskriminiert. Im ökonomischen Leben, im Alltag, in der Gesellschaft. Christen im Römischen Reich, im 1. Jahrhundert, an die, die die Offenbarung als erstes bekommen haben, können ein Lied davon singen. Aber die Verfolgung dauert 42 Monate, heisst es in der Bibel. Dann kommt der triumphale Sieg. Drehst du hingegen das Zeichen vom Tier, dann hast du Normalität. Aber nur 42 Monate und bist in Ewigkeit von Gott getrennt. Und dazu möchte ich noch etwas sagen. Es gibt die Lehre von der Entrückung. Ich habe mich schon dazu bekennt, dass ich nicht so wahnsinnig Fan bin, aber es gibt die Lehre, dass in der 70. Jahrwoche von Daniel, denn wenn das alles passieren wird, dass Christen vorher entrückt werden. Und das mit den 42, jetzt kommen wir auf die 42 Monate, oder? Dass in der Mitte, das sind ja 3,5 Jahre, 42 Monate, dass in der Mitte von ihrer Zeit der Antichrist wird auftreten. Dass die Christen gar nicht da sind. Wenn es denn so soll sein, Gott sei Dank. Aber ich bin der Meinung, wir müssen uns vorbereiten. Es gibt ganz viele Gründe, dass auch anders könnte laufen. Ich bin der Meinung. Wir dürfen mit dem Sieg vor Augen, mit Blick, mit der Weitsicht auf den König aller Könige, uns ihre Sache stellen und Gott treu sein. Und lernen, dass wir uns nicht täuschen lassen. Was bedeutet es, wenn die Bibel sagt, dass das Zeichen vom wilden Tier auf jemandes Hand oder Stirn abgebracht wird? Gott sagt den Israeliten mal, ihr sollt diese meine Worte als ein Zeichen auf eure Hand binden und sie sollen als ein Stirnband dienen. Ich finde eine spannende Parallele. Offenbarung nimmt ja immer das Alte Testament auf, oder? Das sind Bilder aus dem Alten Testament. Damit meint er nicht, sie sollen ihre Hand oder ihre Stirn irgendwie buchstäblich markieren, sondern dass sie bei allem, was sie tun und denken, sich von seinen Geboten leiten lassen. Genauso ist als Zeichen vom wilden Tier kein buchstäbliches Zeichen, wie etwa die Zahl 666 als Tattoo. Vielmehr steht es dafür, dass jemand sein Leben von dem politischen System beherrschen lässt. Ich bin sehr unschlüssig, wenn ich heute Morgen sagen soll. Ich glaube nicht. Gell? Ihr könnt mir das verzeihen, wenn das falsch ist. Manchmal muss ich auch etwas wagen da vorne. Gerade in der Offenbarung, ich weiß ja vieles selber ja nicht. Ich will mich auch nicht darauf festhalten. Ich glaube nicht, dass es jetzt darum geht, um sich erkennen, wann kommt jetzt das Zeichen ganz genau. Wer ist jetzt, wo muss ich jetzt den Schlussstrich ziehen? Darf ich noch Kreditkarte haben? Darf ich noch im Internet sein? Oder wo genau kommt der Schlusspunkt? Ich glaube, es geht um eine innere Haltung. Das ist meine Meinung, meine persönliche Meinung. Es geht um das Zeichen, um das Versiegeltsein durch den Heiligen Geist. Es geht um das. Und weniger um physikalische Angelegenheiten. Es steht im Vers 8, alle Menschen, die auf dieser Erde wohnen, werden es anbeten. Alle, deren Namen nicht seit der Schaffung der Welt im Buch des Lebens aufgeschrieben sind. In dem Buch des Lammes, das geschlachtet wurde. Meine Frage an dich, ist dein Name schon im Buch vom Leben aufgeschrieben? Trägst du das Zeichen von Gott auf deiner Stirn? Dann gehörst du zur Siegerseite. Denn Christus wird den Antichrist mit dem Hauch von seinem Mund umbringen. Das sind Perspektiven. Amen. Sagt Amen. Amen. Ich möchte von immer Danke sagen, Vater im Himmel, dafür. Ich möchte dir Danke sagen, dass du der Sieger bist und dass das längstens feststeht. Ich möchte dir Danke sagen, dass die Anführungszeichen, Schlusszeichen 42 Monate, dass das eine vergängliche Zeit ist, wo du uns Kraft gibst, durchzugehen. Wo wir vielleicht schon längstens drin sind. Und ich möchte dir Danke sagen, dass wir die Perspektive dürfen haben, dich dürfen kennen. Dass wir dürfen auf dich schauen, dass wir dein Wort haben, wo wir uns drin festigen können. Ich möchte von Herzen Danke sagen dafür. Red du zu uns. Und wenn jetzt vielleicht manches aufbricht heute Morgen, vielleicht manche Gedanken, die nicht zu Ende gedacht ist, möchte ich dich von ganzem Herzen bitten, dass wir aber als Gemeinschaft weitergehen miteinander und über solche Sachen reden. Danke, dass du uns an der Hand nimmst und uns führst. Amen.